Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier Ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Meine heutige Gästin ist Wiebke Wetschera. Sie ist Journalistin, hat unter anderem beim Südkurier, bei der Stuttgarter Zeitung und bei der dpa ihre ersten Erfahrungen sammeln können, bevor sie Co-Redaktionsleiterin beim Kala Magazin wurde. Sie selbst bezeichnet sich als Lokaljournalistin aus Leidenschaft und ich freue mich, dass wir heute über die Notwendigkeit von Lokaljournalismus im Endeffekt auf Augenhöhe sprechen können. Was es bedeutet, eine Redaktion aufzubauen und damit neue Wege zu gehen. Liebe Wiebke, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht kannst du uns ja am Anfang so ganz grob erklären, mit welchem Angebot sich Kala auf dem lokalen Markt positioniert und inwiefern sich das von anderen Angeboten vor Ort unterscheidet.
Ja, klar, das ist natürlich mein Steckenpferd. Also bei Kala ist es so, dass wir von Anfang an eben gesagt haben, dass wir neuen Lokaljournalismus für Konstanz machen wollen. Die Idee ist eben, ja, so ein bisschen Lokaljournalismus wieder in die Gesellschaft zu transportieren, dass wir eben keine Redaktion sind, die am Rande der Stadt in ihrer Redaktion sitzt und nie mit den Menschen in Berührung kommt, sondern wir haben uns eigentlich von Anfang an so verstanden, dass wir die Stadt im Dialog sein wollen, dass wir über unsere Berichterstattung hinaus den Menschen Begegnungsräume schaffen wollen. Also das heißt, dass wir unsere Berichterstattung eigentlich immer so im Ganzen sehen, dass wir beispielsweise, wenn wir so einen thematischen Schwerpunkt haben, womit wir ganz gerne arbeiten, dass wir dann zum einen multiperspektivisch berichten, also super viele Menschen fragen, was natürlich auch bedeutet, dass die Recherche viel länger dauert. Das können wir uns aber leisten, weil das von Anfang an unser Anspruch war und weil wir natürlich auch am nächsten Tag keine Tageszeitung vollgeklatscht haben müssen, sondern wir erscheinen nur online und es sind 3 bis 4 Beiträge in der Woche und die erscheinen auch wirklich erst, wenn wir sagen, die Recherche ist jetzt abgeschlossen. Wir haben eben gesagt, dass wir nicht der schnellen Nachricht nachjagen wollen, sondern mehr Zeit für die Recherche. Und das ist natürlich was man nicht in vielen Medienhäusern, nicht bei vielen Medien so hat. Das ist aber was ich auch sehr schätze und wo ich auch das Gefühl habe, das macht die Arbeit wirklich besser. Und also wir machen eben Veranstaltungen, viele Beiträge, auch sehr viel multimedial, dadurch, dass wir ja nur online erscheinen. Also ich würde sagen, wir haben neuen Lokaljournalismus in Konstanz auf jeden Fall etabliert.
Das ist ja das, was ihr im Endeffekt auch mit auf Augenhöhe bezeichnet, ne? Also wirklich dieses dialogistische, das mit vielen Menschen auch zusammenarbeiten, also auch die Teilhabe tatsächlich antizipieren. Und es gibt ja empirische Studien, die mittlerweile zeigen, vor allem im US-amerikanischen Raum, aber ich glaube mittlerweile hier auch in Deutschland, was passiert, wenn lokale Medien nicht vorhanden, nicht vor Ort sind. Also Stichwort sinkende Wahlbeteiligung oder auch sinkendes Vertrauen in JournalistInnen oder in Journalismus generell. Messt ihr da eure Wirkung, also euren Einfluss? Habt ihr da ein Ziel, das ihr erreichen wollt?
Ja, also wie du schon angesprochen hast, immer wenn man sehen will, wie man es nicht haben will, dann muss man erstmal in die USA schauen, weil da ist die Situation ja tatsächlich schon deutlich schlimmer als hier bei uns. Also da kann man auf jeden Fall mal sagen, uns geht es noch relativ gut, aber wir müssen tatsächlich einfach dafür sorgen, dass Lokaljournalismus weiterhin funktioniert. Und ich glaube, das kann halt nur funktionieren, wenn auch neue Wege gegangen werden, weil es ist ja Fakt, dass die Zeitungen, dass die Auflagen sinken, dass die tendenziell auch eher ältere Zielgruppen erreichen und junge Menschen nicht mehr erreichen. Und deswegen ist da natürlich die Idee, dass wir mit einem ganz anderen Angebot, was wir haben, was quasi das Angebot, was es hier bisher gab, noch ergänzt, was Neues ist, dass wir andere Zielgruppen auch erreichen können. Und dann wiederum ist die Herausforderung natürlich, noch Zielgruppen zu erreichen, die man bisher gar nicht mit Medien erreicht. Also dieses aus dem eigenen Raum, aus der eigenen Bubble rauszukommen und da Menschen anzusprechen, die sich bisher von Medien nicht angesprochen fühlen. Und das ist ein langer Weg, den wir jetzt natürlich, also wir sind jetzt gerade mal ein Jahr live, den haben wir jetzt auch noch nicht geschafft. Aber das ist, glaube ich, so der Weg, den wir beschreiten wollen. Und wenn wir dann im qualitativen Feedback mit unserer Zielgruppe das Gefühl haben, hey, das sind Menschen, die haben vorher sich nie mit Nachrichten beschäftigt, dann ist das auf jeden Fall für uns ein Erfolg. Also wir hatten beispielsweise im Zuge unserer Spendenkampagne, die wir im September hatten, haben wir so ein paar Leserinnen von uns angesprochen, hey, habt ihr Lust, für uns ein Testimonial zu machen? Habt ihr Lust, uns zu erzählen, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt? Und dann hat eine erzählt, dass sie durch das Gemeinderatsbriefing, was wir haben, das erscheint immer am Sonntag vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, und das erscheint bei uns im Newsletter, auf der Website und es gibt noch ein Instagram-Reel dazu, was halt so ein bisschen knackiger zusammenfasst, was dort in dieser Sitzung besprochen wird, und dass sie dadurch einen Zugang zur Lokalpolitik gefunden hat. Mhm. Und also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, wenn wir das geschafft haben, dass jemand, die sich vorher dafür nicht interessiert hat, da einen Zugang gefunden hat. Messbar, glaube ich, ist das immer total schwer, aber so durch dieses qualitative Feedback merken wir schon, hey, wir haben was verändert.
Mhm. Ihr hattet ja auch, ich hatte mir auf YouTube jetzt gerade noch so ein Video angeschaut zum Konstanzer Haushalt und wie der sich zusammensetzt und welche, ja, an welchen Stellen man andocken könnte. Das fand ich auch ganz spannend. Wie ist da so das Feedback zu den konkreten, zum Beispiel YouTube-Videos oder, ne, du hattest ja jetzt gerade auch Newsletter angesprochen und so weiter. Kann man das richtig auf Post-Level nachvollziehen, was da gut gelaufen ist und was wirklich hilfreich war für die Community?
Also das ist tatsächlich eine Besonderheit bei uns, dass wir eben nicht so stark mit Zahlen arbeiten, weil wir tatsächlich gesagt haben, viele Redaktionen arbeiten sehr zahlenorientiert und wir wollen uns davon ein bisschen zurücknehmen, weil wir eben das Gefühl haben, wenn wir nur zahlenorientiert arbeiten, was nämlich gut geklickt wird, dann machen wir am Ende nur noch Polizeimeldungen. Und deswegen haben wir eigentlich immer versucht, so ein bisschen den Schritt zurückzumachen und einfach zu überlegen, was ist denn wichtig, weil auch die LeserInnen wissen leider nicht immer, was wichtig ist für sie. Klar, zu einem gewissen Teil vielleicht schon, aber man muss auch über die Interessen der LeserInnen hinaus denen irgendwie Themen bieten, die sie vielleicht auch überraschen und wo sie vielleicht vorher gar nicht daran gedacht haben, dass das für sie relevant und interessant sein könnte. Also Newsletter, da haben wir 1500 Newsletter-Abonnentinnen. Und der wird eigentlich auch ganz gut gelesen. Wir hatten auch mal eine Leserumfrage tatsächlich gemacht. Das ist dann für uns so ein bisschen mehr das Tool, wo wir das Gefühl haben, da können wir nochmal Feedback abfragen. Da hatten wir gefragt, was für Themen interessieren euch? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Und da war dann beispielsweise der Wunsch, noch mehr aktuell zu berichten. Und das haben wir dann beispielsweise mit dem Gemeinderatsbriefing auch umgesetzt. Also das heißt, wir nehmen uns das dann schon auch zu Herzen, aber eben nicht auf Basis von diesen klassischen Klickzahlen oder wie lang wird der Artikel jetzt gelesen, sondern tatsächlich mehr auf Basis von qualitativem Austausch und tatsächlich dieser Austausch mit der Community direkt.
Ja, ja. Schön. Und ich glaube, das macht auch absolut Sinn, gerade wenn man von Lokalmedien spricht. Je genauer und je, sag ich mal, zielgruppenspezifischer ihr arbeiten wollt, umso sinnloser ist es ja tatsächlich, auf Zahlen zu schauen, weil es eben nicht darum geht, eine breite Masse anzusprechen, sondern genau die Leute, die bei euch in der Community irgendwie sind und für die die Themen auch interessant sind. Ja, was ich auch toll finde, ja, was ich auch toll finde, ist, dass ihr relativ transparent seid mit eurer Redaktionsarbeit, also auf so einer Metaebene. Ihr hattet, du hast gerade angesprochen, die Ergebnisse von so einer LeserInnen-Umfrage publiziert, wo es darum ging, herauszufinden, wie Carla bisher ankommt. Und dann hattet ihr eben auch die Spendenaktion, wo das Ziel, glaube ich, knapp verfehlt wurde, ihr aber zum Schluss im Endeffekt gekommen seid, dass ihr trotzdem weitermachen wollt, beziehungsweise auch weitermachen müsst, weil ihr es einfach auch könnt. Und wie würdest du darüber hinaus, ich sag jetzt mal, das Engagement und Achtung, jetzt nicht quantitativ, sondern wirklich qualitativ der Community rund um Carla einschätzen? Also kommen da Themenvorschläge über das politisch Aktuelle jetzt hinaus? Werden zum Beispiel die Angebote, ihr habt ja auch Angebote für Schulen, was ich super spannend finde, wird das genutzt? Ich habe vom Carla Wohnzimmer gelesen, was ich super spannend finde. Ich glaube, am 29. November findet das statt. Ich würde mir sowas tatsächlich auch für meine Stadt wünschen, finde ich cool. Im Endeffekt meine Frage ist, ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig Lokalmedien sind und dass der Bedarf auch da ist. Aber wie würdest du community-seitig bisher die gelebte Realität einschätzen? Seid ihr schon eine enge Community oder ist das noch im Aufbau?
Also ich glaube, wir sind eine sehr enge Carla-Community. Das hat sich alleine schon gezeigt im Crowdfunding vergangenes Jahr. Da haben wir ja im Mai ein großes Crowdfunding gehabt und dabei kamen über 100.000 Euro zusammen, was vorher noch nie ein lokaljournalistisches Projekt in ganz Deutschland geschafft hat. Und da hatten wir 500 UnterstützerInnen. Und das ist so der Kern der Carla-Community, die ja quasi von Stunde Null mit dabei waren und die ja damals noch gar nicht wussten, was das überhaupt wird. Also klar, es war schon so ein bisschen die Idee, okay, es soll ein neues Lokaljournalismusprojekt werden, soll irgendwie alles ein bisschen anders sein. Aber am Ende haben sie ja doch so ein bisschen die Katze im Sack gekauft und haben dann trotzdem dieses Abo für ein Jahr abgeschlossen, weil sie eben an die Idee von Carla geglaubt haben. Und ich finde, so ein Crowdfunding ist eigentlich der perfekte Beweis dafür. Ja, die Community steht dahinter. Ja, die Community ist mit der aktuellen Medienlage in Konstanz nicht zufrieden und möchte deswegen was Neues haben. Und das war auf jeden Fall mal so der Startschuss. Und wenn die Community eben gesagt hätte, nee, wollen wir nicht, es kommt nicht genug Geld zusammen, dann ist es Fakt, dann hätte es Carla ja auch gar nicht gegeben. Mhm. Und wir haben natürlich bei uns auch einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf die Community-Arbeit gelegt. Und deswegen glaube ich, dass wir auch eine sehr aktive Community haben. Also wir haben beispielsweise extra eine Stelle für Social Media, Communications und Community Management. Das macht meine Kollegin Jehona. Und die ist eigentlich über Instagram die ganze Zeit im Austausch mit der Community. Mhm. Und das muss man auch leben und das muss man auch sich wünschen. Und sie macht das einfach total toll. Also ich bin da jedes Mal wieder erstaunt, was ihr da für Antworten einfallen. Und wenn dann beispielsweise irgendwie mal eine E-Mail oder eine Anfrage an mich kommt, dann weiß ich auch, oh, ich leite das lieber an Jehona weiter, weil sie einfach schon total diesen Zugang zur Community hat. Und da sind wir auf jeden Fall immer sehr viel im Austausch. Und ich glaube auch, dass die Community bei uns total offen dafür ist, für diese neuen Formate. Also wir hatten beispielsweise vor zwei Monaten hatten wir ein neues Format, das heißt Carla fragt. Und da haben wir den neuen Leiter vom Klimaschutzamt, das ist ein neu gegründetes Amt hier in Konstanz, eingeladen. Und haben dann halt einfach gesagt, so, das ist jetzt ein neues Format hier, da ist der neue Leiter von dem Klimaschutzamt und ihr könnt ihm Fragen stellen. Also wir bieten euch quasi nur so eine Begegnungsplattform. Das wurde super angenommen. Und ich finde, sowas zeigt halt einfach, dass ja, die Leute da irgendwie Interesse daran haben, dass sie es eben auch gut finden, dass es solche neuen Möglichkeiten tatsächlich gibt, dass wir die Räume bieten. Und dass sie genutzt werden, ist halt für uns ein gutes Zeichen.
Mhm. 1000 Fragen. Also das Erste ist, wir hatten es ja schon angesprochen und du hast es gerade auch nochmal gesagt, ihr begegnet ja mit Carla dem Problem, dass immer mehr sogenannte Nachrichtenwüsten entstanden sind. Nachrichtenwüsten, ein Begriff unter anderem vom Kollegen Professor Brinkmann, der damit sagt, dass ganze Landkreise, ganze Städte ohne lokale Berichterstattung zurückbleiben. Warum? Weil große Zeitungsverlage sich aus ökonomischen Gründen aus dem Lokalen zurückgezogen haben. So, und du hast gerade gesagt, ihr habt also am Anfang die Crowdfunding-Aktion gehabt. Mittlerweile, also man kann Abos abschließen. Bei den Veranstaltungen, ich gehe jetzt davon aus, dass auch da irgendwie das eine Finanzierungsquelle ist, Fragezeichen. Meine Frage ist, wenn sich die großen Zeitungsverlage sich das schon nicht leisten konnten, vor Ort zu bleiben, was macht ihr anders, dass ihr davon überzeugt seid, dass das doch geht? Und tatsächlich aus ökonomischer Sicht, so langweilig das auch ist.
Ja. Also bisher ist es tatsächlich so, dass alle unsere Veranstaltungen kostenlos sind. Das hat den Hintergrund, dass wir natürlich auch immer noch ein bisschen unsere Bekanntheit in der Stadt steigern wollen, dass wir gleichzeitig aber auch jedem und jeder den Zugang zu unseren Veranstaltungen ermöglichen wollen. Also das nur als Antwort auf deine erste Frage. Und ja, klar, der ökonomische Gedanke ist natürlich ein schwieriger. Ich würde sagen, wir sind ja von vornherein mit einem anderen Geschäftsmodell reingegangen. Also wir haben zwar gesagt, ja klar, wir haben ein klassisches Abo-Modell, weil wir auch daran glauben, dass man für guten Journalismus auch bezahlen muss, auch online. Das ist ganz klar die Idee, mit der wir auch angetreten sind. Aber wir sind ja gemeinnützig und deswegen können wir eben Stiftungsgelder annehmen und auch Spenden annehmen. Und dadurch, dass wir auch gemeinnützig sind, ist eben die Idee, dass wir ja keine Gewinne haben, sondern dass alles Geld, was wir bekommen, auch wieder in unser Unternehmen reinfließt. Das heißt, unsere Gesellschafter, die Carla gegründet haben, die kriegen jetzt nicht jedes Jahr irgendwie einen schönen Bonus, sondern die Idee ist eben einfach, dass alles, was durch Abos kommt und, dass das auch wieder in uns reinfließt. Und ich glaube, dass es von vornherein so ein bisschen ein anderer Gedanke. Wir sind eben nicht privatwirtschaftlich organisiert. Wir machen das nicht, um damit Gewinne zu machen, sondern wir machen das für die Gesellschaft und deswegen sind wir gemeinnützig. Ich bin jetzt keine Geschäftsführerin bei Carla und das will ich auch gar nicht sein, sondern fokussiere mich lieber auf meine redaktionelle Arbeit. Und natürlich hat dieses Geschäftsmodell, was wir haben, auch seine Herausforderungen. Also ich meine, sonst hätten wir ja nicht unsere Spendenkampagne im September gehabt. Da war es eben so, dass wir eine Finanzierungslücke für Oktober und November schließen mussten und 35.000 Euro zusammenkriegen wollten, von denen wir 26.000 Euro geschafft haben, was super ist. Das hat unsere Community mal wieder geleistet. Wieder der Beweis, Carla Community, best Community ever, ganz klar. Und das ist natürlich zustande gekommen, weil wir Förderungen von Stiftungen nicht bekommen haben, mit denen wir gerechnet haben.
Ah ja.
Also es ist natürlich auch irgendwie schwierig und deswegen haben wir aber eben dieses Modell, dass wir auf der einen Seite Abos haben, also schon durch die Community finanziert und auf der anderen Seite eben durch Stiftungen, dass wir nie nur von einem abhängen.
Ja, darf ich da noch eine Nachfrage stellen, auch wenn du jetzt nicht aus der Geschäftsführung kommst, aber weil mich das wirklich interessiert, was die Förderlandschaft angeht, also wirklich über die lokalen Medien hinaus und wie schaffen wir es, auch in Zukunft Lokalmedien zu unterstützen? Und da gibt es ja einige Stiftungen und du hast gerade gesagt, dass es schwierig war, beziehungsweise ihr es nicht geschafft habt, diese Förderung zu bekommen. Kannst du dazu was sagen, wie das abgelaufen ist, warum, was das nicht nur für euch bedeutet, sondern vielleicht auch für andere lokale Online-Magazine?
Ja, also Carla ist ja im Grunde Teil einer Bewegung. Also es gibt ja schon andere ähnliche Versuche, beispielsweise Rums in Münster oder auch Relevanzreporter in Nürnberg, die ja was Ähnliches gestartet haben. Und damals, als die angefangen haben, war es eben noch so, dass viele Stiftungen diese Projekte sehr viel mit solchen strukturellen Förderungen unterstützt haben. Und die Zeit haben wir irgendwie, glaube ich, verpasst oder wir sind quasi so ein bisschen hinter dieser Zeit, weil Stiftungen sich momentan natürlich auch überlegen, wie können sie künftig besser solche Projekte fördern. Und das ist jetzt quasi eben genau der Zeitraum, wo so eine Umstellung war. Und dadurch, dass es quasi einfach einen strukturellen Anschub unsererseits nochmal gebraucht hätte und wir den eben nicht bekommen haben, ist diese Finanzierungslücke entstanden. Nichtsdestotrotz haben wir auch Förderungen bekommen von anderen Stiftungen. Es ist aber eben immer noch so, dadurch, dass Journalismus nicht gemeinnützig ist, muss man zum einen diesen Umweg gehen mit, bei uns ist es beispielsweise die Förderung von Kunst und Kultur und Volks- und Berufsbildung. Das ist natürlich eine Schwierigkeit und deswegen fördern auch einfach nur 0,7% sind es, glaube ich, der Stiftungen in Deutschland überhaupt gemeinnützigen Journalismus. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und ich hätte die Hoffnung, dass wenn Journalismus an sich gemeinnützig ist, dann auch, dass es dann auch mehr Stiftungen gibt. Und dann findet man, glaube ich, fast immer eine Stiftung, die das gut findet. Prinzipiell ist aber das Feedback von Stiftungen für die Arbeit von Carla immer total positiv. Also die finden das alle super, was wir machen, das auf jeden Fall. Nur kann man eben dann nicht überall immer eine Förderung bekommen. Und natürlich ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung dieses Thema, wir wollen eigentlich gerne strukturelle Förderung, weil wir sind jetzt gerade mal im ersten Jahr und wir wollen Carla weiter aufbauen und die Idee von Carla. Und es gibt aber häufig sehr viele so projektbezogene Förderungen, die auch super sind und die wir auch brauchen, die aber wiederum natürlich nochmal Arbeit on top oder sehr viel Arbeit on top bedeuten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, in der wir uns auch gerade befinden.
Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern eigentlich in sämtlichen Ländern. Also ich kenne jetzt kein besseres Beispiel, wo strukturell Journalismus gefördert wird, sondern da stehen wir irgendwie alle am Anfang, ne?
Ja, ist leider schade.
Ja. Du hattest, wir wechseln das Thema, du hattest schon vorhin kurz über die Community-Arbeit gesprochen und dass es also Leute bei euch gibt, die sich im Endeffekt nur um die Community kümmern müssen. Kannst du uns ein bisschen mehr über das Team verraten? Also es gibt neben der Geschäftsführung natürlich die Redaktion und viele freie AutorInnen. Was mich interessieren würde, ist, wie groß das Team tatsächlich ist, das sich fast täglich um Carla kümmert, mit Carla, bei Carla arbeitet und wie so eine Redaktionssitzung bei euch aussieht und wie ihr also im Endeffekt entscheidet, mit welchen Themen ihr euch auseinandersetzt.
Mhm. Ja, also da stellst du auf jeden Fall direkt eine schwierige Frage, denn gerade so dieses Thema, wer beschäftigt sich täglich mit Carla, ist bei uns irgendwie so ein bisschen schwierig. Also wir haben im Hintergrund auf jeden Fall die GesellschafterInnen, das waren ja 8 Menschen, die Carla am Anfang gegründet haben und von denen sind tatsächlich dann auch teilweise noch Leute bei uns mit dabei. Das sind zum Beispiel Anna und Nick, die bei uns die Geschäftsführung machen und die beschäftigen sich schon auch fast täglich, würde ich jetzt mal sagen, mit Carla. Dann haben wir in der Redaktionsleitung eben Michael und mich. Wir teilen uns das, wobei da die Besonderheit ist, dass er nur mit 30% in der Redaktionsleitung ist, bei Carla tätig ist und ich wiederum mit 100%.
Ah, okay.
Genau, also wir haben generell recht viel solche Teilzeitstrukturen, die manchmal auch ein bisschen herausfordernd sind, auf jeden Fall, weil man sich viel mehr absprechen muss. Aber wir haben uns eben die Redaktionsleitung geteilt und er hat Carla eben auch mitgegründet. Und dann eben diese Stelle von Jehona für Communications, Social Media und Community Management. Und dann haben wir noch eine Vollzeitstelle für Partizipation. Und ich würde sagen, wenn man quasi bei uns, bei Carla, in unseren Coworking-Bereich kommt, weil das ist ja auch noch eine Besonderheit bei uns, wir arbeiten nicht in einer richtigen Redaktion, sondern wir arbeiten in einem Coworking-Bereich, in einem Café. Das heißt, es ist ein offener Raum und Leute können immer zu uns kommen und uns immer ansprechen. Ja, und es ist eigentlich meistens so, dass dort jeden Tag 3 Menschen sitzen, gerade weil eben unsere Geschäftsführung und auch der Michael eben mit diesen Teilzeitstrukturen arbeiten und dann vielleicht nicht jeden Tag vor Ort sind. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen bei uns die Besonderheit. Deswegen, wenn man bei uns auf die Website geht, dann sieht man immer so ganz viele Gesichter und denkt dann so, oh ja, das ist ein riesiges Team. Und wenn ich dann am Ende komme und sage so, ja, ich bin die einzige Vollzeitkraft in der Redaktion, dann sind alle so, was? Genau, und du hattest es ja schon angesprochen mit den freien AutorInnen. Das ist natürlich klar, wenn man quasi 1,3 Festangestellte in der Redaktion hat, dann ist man auf jeden Fall auf freie AutorInnen angewiesen. Da war es im vergangenen Jahr so, dass eine von unseren freien AutorInnen so halbfest bei uns im Team war und dann haben wir immer zu dritt die Redaktionssitzung gemacht. Und das habe ich immer als super fruchtbar empfunden, weil ich einfach finde, dass Journalismus vom Austausch untereinander lebt. Also wenn ich mir in meinem Kopf meine Ideen überlege, dann könnte am Ende das Magazin auch Wiebke heißen. Aber es wäre dann eben nicht so fruchtbar, wie wenn wir mit unseren unterschiedlichen Perspektiven dazu in den Austausch kommen. Und das haben wir eigentlich immer versucht, in der Redaktion auch umzusetzen und auch in diesen Sitzungen. Und da haben wir dann immer geschaut, was könnten nächste Schwerpunkte sein, denen wir uns widmen, denen wir uns vielleicht mal über einen längeren Zeitraum auch ein bisschen tiefer widmen. Und gleichzeitig, was sind irgendwie aktuelle Themen, die wir umsetzen können? Und die wichtigste Frage, wer macht's? Das ist ja so ein bekanntes Problem in vielen Redaktionen. Zeit ist immer schwierig. Und gerade bei uns dann auch dieses Thema mit den freien AutorInnen. Also wir haben einige freie AutorInnen, aber wir würden uns natürlich immer noch mehr freie AutorInnen wünschen. Vor allem jene, denen man irgendwie mal ein Thema geben kann und dann ist es innerhalb von ein paar Tagen mal fertig. Klar, wir haben schon den Grundsatz, dass an sich die Recherchen länger dauern können, aber wenn dann sich irgendwie doch mal ein aktuelles Thema auftut, dann will man das ja auch relativ schnell haben. Und wir haben so viele Ideen und dafür haben wir viel zu wenig Leute. Und das ist natürlich manchmal irgendwie ein bisschen frustrierend. Ja, genau. Ich meine, man kennt es, aber wir sammeln eigentlich, also wir arbeiten mit Notion zusammen. Das ist so ein ganz cooles Projektmanagement-Tool. Da sammeln wir eigentlich immer so unsere Ideen und dann eben auch, wie der aktuelle Status ist. Und also ich bin totaler Organisationsfreak, deswegen auch total richtig in der Rolle der Redaktionsleitung, weil mir das total wichtig ist, dass ich da dann immer den Überblick behalten kann. Und ja, so arbeiten wir dann zusammen, schauen uns die Themen an, was irgendwie gerade relevant ist, interessant ist, was wir davon eben auch mit unseren Ressourcen umsetzen können. Und dann haben wir darüber hinaus eben immer so Treffen mit unseren freien Autorinnen noch, wo wir dann mit denen auch nochmal Themen besprechen.
Das sind also zwei verschiedene Prozesse, die da ablaufen.
Ja, genau. Also wenn immer unsere alle freien Autorinnen in unsere Redaktionssitzung kommen würden, dann würden wir da, glaube ich, nie fertig werden. Das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Prozesse. Aber ist, glaube ich, einfach beides total wichtig. Dieser persönliche Austausch und dieses untereinander über Themen sprechen, finde ich ja immer total fruchtbar. Ja.
Und wie findet ihr diesen, oder wie schaffst du diesen Spagat zwischen Aktuelles ja auch irgendwie abdecken, weil das ja unter anderem auch Ergebnis eurer Umfrage ist und auf der anderen Seite diese Themenschwerpunkte, die ein längeres Recherchieren verlangen, wie schafft ihr das auf so einer Arbeitsebene?
Ja, das war tatsächlich am Anfang eine Herausforderung, weil wir eigentlich mit der Idee rangegangen sind, dass wir jeden Monat einen Schwerpunkt veröffentlichen wollen. Das war so am Anfang, hey, total cool, dann setzen wir immer ein Thema und machen dann viel dazu. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, wenn das jetzt ein Schwerpunkt ist, beispielsweise der Haushalt, den du ja schon angesprochen hattest, dann brauchen wir ja da mal auf jeden Fall 4, 5 Beiträge, damit wir unserer Multiperspektivität und irgendwie auch diesem Schwerpunkt an sich gerecht werden. Und dann sind wir nur 1,3 Personen und also da merkt man dann irgendwie schnell, ach ja, doch, die Rechnung geht nicht ganz so auf, wie wir uns das gedacht haben. Und deswegen haben wir dann einfach gesagt, wir sind ja hier bei Carla, wir probieren Dinge aus und wenn wir merken, dass das so nicht funktioniert, dann können wir es auch einfach ändern. Und da haben wir dann tatsächlich beschlossen, dass unsere Schwerpunkte eben auch längerfristig laufen können, dass wir das alles so ein bisschen entzerren, dass wir zwar trotzdem sagen, das ist für uns gerade ein interessantes und relevantes Thema, aber es muss nicht alles in einem Monat abgefespert werden, wie man hier so schön sagt, sondern man kann es auch vielleicht irgendwie mal über 2, 3 Monate strecken, sodass wir damit dann auch die Möglichkeit haben, noch andere Berichterstattung zu haben. Und wir in der Redaktion haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, dass wir eben gesagt haben, Michael ist hauptsächlich für die Lokalpolitik zuständig. Also er behält das einfach im Blick, was im Gemeinderat ist. Und wenn sich da irgendwelche relevanten aktuellen Themen ergeben, dann kümmert er sich darum oder hat es zumindest im Blick. Vielleicht übernehme ich dann mal was oder jemand von den freien Autoren. Aber dass einer das auf jeden Fall immer so im Blick behält, ist total wichtig. Und dass wir dann einfach versuchen, immer so die Waage zu finden zwischen, das ist ein Thema, was wir gerade als relevant ansehen, das ist ein Thema vom Schwerpunkt und das ist noch ein aktuelles Thema. Das ist natürlich jeden Tag ein Abwägen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das mittlerweile eigentlich relativ gut drauf haben. Also wenn ich beispielsweise das Gemeinderatsbriefing schreibe, dann schaue ich immer schon, was steht da Interessantes auf der Agenda und überlege mir dann schon, was kann man dazu noch machen. Kann ich vielleicht ein Beispiel nennen? Das war erst vor 2 Wochen. Und zwar haben wir da in einer Gemeinderatssitzung stand das Thema auf dem Plan, dass beim Theater und bei der Philharmonie Geld gekürzt werden soll. Und da gab es dann am Montag vor der Gemeinderatssitzung gab es dann schon eine Protestaktion auf dem Münsterplatz in Konstanz und alle haben eben gesagt, nein, wir wollen nicht, dass das Theater und die Philharmonie weniger Gelder haben, denn dann musste beispielsweise eine Werkstattbühne geschlossen werden und. Und das habe ich eben im Gemeinderatsbriefing schon als Thema gehabt und wusste dann schon, okay, das ist ein relevantes Thema, das wird ein Paukenschlag, wie auch immer das entschieden wird. Und habe dann beispielsweise direkt für den Freitag nach der Gemeinderatssitzung, die ist immer an einem Donnerstag, mich mit dem Leiter der Philharmonie oder mit dem Chefdirigenten und der Intendantin vom Theater zum Interview verabredet, weil ich ja wusste, wie auch immer diese Entscheidung ausfallen wird, es wird Konsequenzen haben. und wie sehen die dann aus? Und genau das wollte ich dann mit denen besprechen. Das haben wir dann auch besprochen. Und tatsächlich war es dann so, dass die größeren Einsparmaßnahmen abgewendet werden konnten. Das war tatsächlich eine Überraschung. Und wir haben dann eben am Freitag dazu gesprochen und dann ging schon am Freitagabend der Beitrag dazu online. Also das war dann mal so richtig. Wir haben trotzdem den Schritt weitergemacht, diese Recherche weitergemacht und nicht die Gemeinderatssitzung vom Abend davor nacherzählt und hatten aber trotzdem eine gewisse Aktualität. Und sowas versuchen wir schon zwischendurch auch immer mal wieder.
Richtig cooles Beispiel.
Danke.
Ja, und was ich mich da frage ist, wenn du so von Gemeinderatssitzungen sprichst, hast du da Wettbewerb im Raum? Also sind da andere Medien auch mit vor Ort oder seid ihr tatsächlich da die Einzigen im Moment?
Also tatsächlich ist der Südkorea auch vor Ort. Die schicken da eigentlich auch meistens jemanden hin, aber die machen eben sehr stark diese, der hat das gesagt, der hat das gesagt, Gemeinderatsberichterstattung. Mhm. Bei uns ist das eben häufig so, dass wir uns tendenziell eher an Themen orientieren und dass wir, das ist tatsächlich was richtig cool ist hier in der Stadt. Es gibt immer einen Podcast, der spätestens am Tag danach der Gemeinderatssitzung erscheint. Da kann man sich immer alles nochmal im Video anschauen. Das ist total cool, auch wenn man mal nicht die ganze Sitzung eben da war, dass man dann total weiß, was irgendwie abging. Und da kann man sich dann beispielsweise auch thematisch nochmal raussuchen, was irgendwie relevant und interessant war.
Und dieser Podcast, das ist dann euer Angebot, also das bietet ihr an?
Nee, das ist tatsächlich von der Stadt, genau. Mhm. Also theoretisch könnte sich jeder Bürger und jede Bürgerin in Konstanz das am nächsten Tag angucken, aber das macht natürlich niemand. Aber ja. Für die journalistische Arbeit hilft das einfach auch total, dass man da eben sich Themen fokussiert, dann auch wenn wir zum Beispiel Freien sagen, ja, das ist Thema im Gemeinderat und die haben aber vielleicht da keine Zeit, um dahin zu gehen, dass die sich das dann im Nachhinein anschauen.
Cool.
Ja, voll.
Erzähl mir mal ein bisschen was über das Café. Ich stelle mir das total toll vor, also von der Idee her, dass ich an einem offenen Ort arbeite, als Journalist, Journalistin, und die Möglichkeit habe, dass jeder reinkommt, Fragen stellen kann, einen Beitrag leisten kann, in welcher Art und Weise auch immer. Ist das so romantisch, wie ich mir das vorstelle? Oder ist es eigentlich Chaos und Stress und eigentlich möchte man dann doch mit niemandem reden, weil man hat ja seine Beiträge zu schreiben und seine Newsletter zu schreiben und so weiter und so fort. Wie sieht das aus im Café?
Also es ist ein sehr schönes, recht neues Café im ältesten Stadtteil von Konstanz in der Niederburg. Und das total Charmante daran ist, dass die quasi relativ zeitgleich mit unserem Livegang auch geöffnet haben. Also die gibt es jetzt ungefähr ein Jahr. Und die Idee davon ist eben, dass es vorne so einen ganz normalen Kaffeebereich gibt. Und dann gibt es eben einen Coworking-Bereich, wo wir immer zwei Plätze haben und da auf jeden Fall auch immer arbeiten. Und der Kaffee ist sehr lecker. Das ist natürlich auch ein absoluter Pluspunkt. Genau, man weiß ja, Journalisten und Journalistinnen trinken viel Kaffee, um durch den Tag zu kommen. Nee, genau. Also das ist auf jeden Fall total cool. Was natürlich richtig ist, ist, dass da immer so ein gewisser Grundtenor, immer diese Kaffeegeräusche, die manchmal total romantisch sein können und manchmal total nervig sein können. Dafür gibt es ja aber auf jeden Fall Kopfhörer. Plus, wir haben noch die Möglichkeit, uns in zwei verschiedene Räume zurückzuziehen. Mhm. Das ist einmal so ein Meetingraum, den es auch dort in dem Café gibt. Also wenn ich ein Interview habe oder ähnliches, dann kann ich da auch in Ruhe mein Interview führen. Das ist gar kein Problem. Und wir haben im Hinterhof noch so eine kleine Remise, wo wir auch noch so Stillarbeitsplätze extra für uns eingerichtet haben, wo wir auch so ein bisschen unser Material lagern können, weil das kann natürlich nicht alles vorne im Coworking-Bereich des Cafés sein. Aber ich finde prinzipiell das einfach total charmant. Es kommen jetzt nicht so viele Leute, wie man irgendwie denken würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt morgens ab 9 sitze bis 18 Uhr und dann kann ich eigentlich gar nicht arbeiten, weil alle Leute uns ansprechen. Ja. Aber alleine, dass es die Möglichkeit gibt, das macht schon total viel aus. Und viele Leute sagen auch schon, ah ja, ich habe euch schon da gesehen, dass ihr dort arbeitet. Und wir machen auch sehr viele der Veranstaltungen, die wir haben, dann immer im Café und sagen dann auch, hey, hier ist auch unser Arbeitsplatz, also wenn ihr was habt, dann sprecht uns auf jeden Fall gerne an. Und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung für uns war, dadurch, dass wir auch als neues Medium an den Start gegangen sind, dadurch, dass wir auch ein nahbares Medium sind. Und wir damit auch so ein bisschen diese Idee verkörpern von, ihr könnt jederzeit bei uns reinkommen, da müsst ihr nicht in ein riesiges Redaktionsgebäude mit Druckerei am Ende der Stadt, sondern wir sind quasi mitten in der Stadt und immer für euch da. Und das finde ich einen sehr charmanten Gedanken und ja, den setzen wir so um.
Sehr schön. Was ist euer Themenschwerpunkt im Moment oder was gehört zu deinen Themenschwerpunkten?
Also jetzt momentan machen wir den Schwerpunkt Schule. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Das ist aber vor allem thematisch der Schwerpunkt von meinem Kollegen Michael, da der sich da sehr gut auskennt in dem Thema. Ich mache tatsächlich momentan gerade eher so ein bisschen aktuellere Berichterstattung. Aber ich habe jetzt eine ganz coole Geschichte veröffentlicht zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik. Ja. Das hat auch total Spaß gemacht, das zu recherchieren. Und da habe ich sehr viele Termine gehabt und auch ein Behind-the-Scenes-Video gemacht für Instagram, dass unsere LeserInnen mal verstehen, was genau habe ich da eigentlich gemacht, bei welchen Terminen war ich, mit was für Leuten habe ich gesprochen. Das ist eben auch, wie du vorhin schon angesprochen hattest, so dieses Thema Transparenz ist uns total wichtig, dass wir da auch so ein bisschen den Einblick geben, weil ich glaube, dass viele Leute einfach gar nicht mehr wissen, wie Journalismus funktioniert und wie wir eigentlich arbeiten. Und dabei ist es total cool, was wir machen. Und das sollte eigentlich viel mehr auch nach draußen gezeigt werden, wie cool das ist, was wir machen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Carla, dass wir halt auch so Medienbildung machen und dass wir Menschen eben auch erklären, wie sind wir eigentlich auf das Ergebnis gekommen.
Bringt mich tatsächlich perfekt zu meiner nächsten Frage. Dass so schön sich das alles anhört, die Zeichen für JournalistInnen ja generell nicht so gut stehen im Moment. Also wir haben Themen wie Fake News oder Vertrauenskrise damit zu kämpfen. Wir haben mit der, ich sag jetzt mal, anhaltenden ökonomischen Macht der sozialen Netzwerke zu kämpfen, dadurch eine wachsende Polarisierung von Themen bis hin zur fast ja gefühlten Teilung der Gesellschaft in bestimmten Aspekten. Und dann noch die Tatsache, dass Journalismus generell häufig als brotlose Kunst bezeichnet wird. Würdest du den Beruf bzw. das Erlernen des Handwerks, muss ja nicht immer mit einer Ausbildung durchgeführt werden, trotzdem empfehlen? Und wenn ja, warum?
Ich würde ihn natürlich auf jeden Fall empfehlen, das ist ja ganz klar, denn sonst hätte ich mich, glaube ich, schon lange verabschiedet, wenn ich da nicht hinterstehen würde. Du hast auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten angesprochen und ich bin mir auch dem bewusst, dass es die auch momentan gibt und glaube aber, dass wir ja, uns dem irgendwie einfach bewusst werden müssen und was dagegen tun müssen. Also wir können jetzt nicht so tun, als wären wir jetzt machtlos, sondern eben gerade dieses, hey, Einblick zu geben in unsere Arbeit, was machen wir, können wir zumindest bei Carla so ein bisschen an der Basis schon mal was verändern. Und ich habe ja auch meine ersten Gehversuche quasi im Lokaljournalismus gemacht, also Schülerpraktikum, so ganz klassisch, ne, bei der Tageszeitung damals in Hannover und dann beispielsweise während des Studiums eben mein Trainee bei der Stuttgarter Zeitung und da war ich dann auch teilweise mit den Filderbauern auf den Fildern da unterwegs und so. Also es waren Erlebnisse, die ich da gemacht habe und damals habe ich schon mich gefragt, ob Lokaljournalismus was für mich ist. Aber jetzt fühle ich mich genau ganz richtig an dieser Stelle, weil ich eben mir bewusst bin, was für eine wichtige gesellschaftliche Rolle Journalismus an sich hat und was kann für dich als Leser oder als Leserin wichtiger sein als das, was direkt vor deiner Haustür passiert. Und ich habe das Gefühl, wenn wir im Kleinen, im Lokaljournalismus diese Wende schaffen, versuchen irgendwie Dinge anders zu machen, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen größer ziehen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, warum ich halt finde, dass wir neue Dinge ausprobieren müssten und was wir ja bei Carla auch schon tun. Und deswegen liebe ich eigentlich meinen Job. Also kein Tag ist eigentlich wie der andere. Das ist auch manchmal natürlich eine Herausforderung. Aber also so abwechslungsreich kann eigentlich kein anderer Job sein, glaube ich fast. Und ich würde jeden und jede dazu ermutigen, wenn er oder sie Freude daran hat, das auf jeden Fall zu machen. Weil, also für mich war es halt schon immer so, ich wollte eigentlich immer schon Journalistin werden. Und ich bin es dann am Ende auch geworden und das habe ich eigentlich nie bereut. Nie.
Schön. Aber irgendwelche Frustrationspunkte muss es doch trotzdem geben, oder? Also ein paar Sachen hast du jetzt schon angesprochen, aber wo würdest du sagen, also wenn ich ein paar Sachen verändern könnte, dann wären das genau diese.
Mhm. Ja, also Frustrationspunkte gab es für mich vor allem in so sehr hierarchisch organisierten Medienhäusern, wo sehr wenig Raum für so junge Menschen war wie mich, die eben Lust hatten, was zu verändern. Das ist, glaube ich, was wir auf jeden Fall ändern müssen, dass es da eben die Möglichkeit gibt, mehr mitzuwirken, weil es findet ja auch gerade ein Generationswechsel statt und ich finde, der bietet immer Potenzial. Und junge Kollegen können sehr viel von älteren Kolleginnen lernen, aber genauso eben auch andersrum. Und ich finde, da müssen eben einfach beide Seiten offen sein. Und ich bin deswegen eben kein Fan von diesen klassischen Hierarchien und wir machen alles, wie wir schon seit 50 Jahren machen, sondern irgendwie einfach ein bisschen offener sein. Das war bei mir immer ein sehr großer Schmerzpunkt und deswegen sehe ich mich auch nicht mehr in so einem großen Medienhaus arbeiten. Ich glaube, das wäre einfach nichts mehr für mich. Anderes Thema ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Bezahlung. Also ich glaube jetzt, dass man im Journalismus schwer reich werden kann. Das weiß man aber auch, wenn man sich für den Beruf entscheidet. Wir bei Carla beispielsweise als Startup ist es ja nochmal was anderes. Aber die GründerInnen haben sich eben von vornherein dafür entschieden, dass niemand eigentlich ehrenamtlich arbeiten soll, sondern dass alle, die festangestellt sind, zumindest nach Tarif bezahlt werden. Und das finde ich, ja, ist auf jeden Fall total wichtig, dass man sich davon zumindest das Leben irgendwie leisten kann. Und das ist natürlich irgendwie ein Schmerzpunkt teilweise. Aber ich kann mir mein Leben leisten und ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache. Und diese Arbeit erfüllt mich einfach, ja.
Ja, ich hätte jetzt gefragt, wie du dich mit diesen ganzen Schmerzpunkten immer wieder auch selbst motivierst. Also ich könnte mir schon vorstellen, ne, wie du gesagt hast, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass ihr ein Medienunternehmen habt, sondern ihr seid ja auch darüber hinaus ein Start-up. Und wir alle kennen das, wie schwierig es ist. Gerade am Anfang holpert das natürlich, sei es die finanziellen Aspekte, aber auch das Team muss ja erstmal wachsen, es muss sich finden, die Arbeitsprozesse müssen sich erstmal etablieren. Was würdest du sagen, sind so deine Motivationsschübe, die du täglich bestimmt brauchst und die du offensichtlich ja auch bekommst? Ansonsten würdest du es ja nicht machen.
Ja, also ich glaube, das hat viel mit diesem Frustrationspotenzial zu tun, was ich eben vorher hatte. Also ich habe eigentlich mich für den Beruf auch entschieden, weil ich eben ja mitgestalten wollte, was mitverändern wollte. Und wo kann man das so gut wie in einem Startup, was eben erst an den Start gegangen ist? Also natürlich nirgendwo sonst kann man das so gut, das ist ja ganz klar. Und diese Freiheit habe ich einfach und das ist auch das, was mich motiviert, weil ich weiß, allein in dem einen Jahr, dass es uns jetzt schon gibt, habe ich schon so viel über mich, über die Arbeit, über alles Mögliche gelernt. Das sind Erfahrungen, die ich in so kurzer Zeit nirgendwo anders hätte ich so viele Erfahrungen sammeln können. Und das ist auf jeden Fall das, was mich antreibt, weil das einfach also mein Grundinstinkt ist so dieses, hey, ich will irgendwas Sinnvolles machen und ich will auch irgendwas mitgestalten und ich will irgendwo meine Fußabdrücke hinterlassen und das Gefühl haben, ich habe Dinge ausprobiert und dadurch das, was es schon gab, etwas besser gemacht. Und das ist genau das, was wir eben bei Carla machen. Und wir scheitern auch. Es ist nicht alles toll, was wir machen. Aber ja, einfach da die Freiheit zu haben, jeden Tag zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so oder wir machen es jetzt doch wieder ganz anders, dass das irgendwie niemand vorschreibt. Und das gibt mir einfach eine totale Freiheit, mich da irgendwie ausleben zu können. Und das genieße ich. Also ja, wie gesagt, es ist total schön und auch natürlich die Zusammenarbeit im Team und wie du sagst, es ruckelt natürlich total. Also wenn auf einmal kein Geld mehr da ist, ja scheiße, dann sind wir natürlich alle total am Limit und denken, oh nein, jetzt ist es irgendwie alles in Gefahr. Aber gleichzeitig haben wir nie die Vision von Carla dabei irgendwie vergessen und dass wir eigentlich für was Höheres angetreten sind, nämlich für neuen Lokaljournalismus in der Stadt und dass das ja auch irgendwie im besten Fall sich dann deutschlandweit noch andere Carlas gründen. Ja. Und solange man irgendwie an dieser Vision halt einfach festhalten kann, kann man, glaube ich, auch solche schweren Zeiten irgendwie durchstehen. Und genau das haben wir ja auch geschafft.
Schön, das klingt total inspirierend und motiviert tatsächlich auch. Letzte Frage für unsere HörerInnen. Was sind so deine Go-To-Quellen, deine Go-To-Portale, die man nicht ignorieren sollte? Wo hast du über deine Ausbildung hinaus dein Handwerk gelernt? Was sollten junge JournalistInnen mitnehmen?
Also ich glaube tatsächlich am meisten habe ich immer in meinen Praxiserfahrungen gelernt. Also ich habe eigentlich fast immer versucht in meinen, also ich habe ja auch Journalismus studiert, crossmedialen Journalismus, das ist auch eine Besonderheit, weil mir wurde eigentlich immer gesagt, wenn du Journalistin werden willst, dann studiere irgendein Fach und dann werd danach Journalistin. Und dann dachte ich, aber mich interessiert kein anderes Fach, ich studiere jetzt einfach Journalismus, das mache ich jetzt einfach so, ich setze jetzt alles auf dieses eine Pferd. Und diese Praxiserfahrung, die ich da in der Zwischenzeit gesammelt habe, das waren, glaube ich, das Allerwichtigste für mich. Und deswegen kann ich da eigentlich nur immer ermutigen, viele Praktika zu machen, vielleicht auch eine freie Mitarbeit, weil im Journalismus ist es am Ende trotzdem immer noch so, du bist, was du schon gemacht hast. Also mein Bachelorzeugnis hat am Ende niemanden interessiert, sondern dieses, hey, wo war ich schon und was habe ich da gelernt und was habe ich da vielleicht auch schon ausprobiert. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so das Allerwichtigste. Und mittlerweile gibt es aber natürlich auch schon total gute Adressen, wo man irgendwie so Fortbildung oder Ähnliches machen kann. Und das empfinde ich eigentlich immer als sehr, sehr fruchtbar. Aber wie gesagt, Freimitarbeit ist auf jeden Fall der beste Einstieg.
Sehr schön. Wiebke, ich danke dir vielmals für deine spannenden und interessanten Einblicke in Carla und für deine, ja, generell deine ganzen Antworten. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, nicht nur für die kommenden Monate, sondern kommenden Jahre und dass dann irgendwann Carla in jeder Stadt in Deutschland ein Café findet und JournalistInnen da vor Ort arbeiten.
Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Es hat voll Spaß gemacht.
Sehr schön. Danke. Ciao.
Ciao.